Hallo und herzlich willkommen. Wenn man in ein MRT soll, dann muss man vorher Uhren, Ketten, Ohrringe und so weiter ablegen. Und dann wird man auch gefragt, ob man Piercings besitzt. Und das haben wir alle für übertrieben gehalten. Und heute erfahrt ihr mal, warum das überhaupt nicht übertrieben ist. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, wir sprechen über ein besonderes Vorkommnis in einem MRT, was du ja immer noch sehr gerne klassisch Kernspinn nennst, ne? Weil ich glaube, so hieß es ursprünglich Kernspintomograph.
Genau, wir Älteren sprechen von Kernspintomographen und staunen immer noch über diese unglaubliche neue Technik, die aber nun überhaupt nicht mehr neu ist.
Nee, und ich glaube, MRT kommt einfach aus dem Englischen, ne? Also ich glaube, da heißt es Magnetic Resonance Therapy.
Tomography, und im Deutschen heißt es Magnetresonanztomographie.
Aber erst inzwischen oder so?
Nö. Also wird alles wild benutzt.
Ja, aber Kernspin benutzt ja außer dir keiner mehr.
Das mag so sein, aber das spricht ja nicht gegen mich.
Nein, das spricht überhaupt nicht gegen dich. Ich wollte nur wissen, ob es eine bewusste Entscheidung war oder ob du einfach bei Kernspin Classic geblieben bist.
Würde aber zu mir passen. Kernspin.
Also wenn man da drin liegt, dann hat man das Gefühl, man ist irgendwie in so einem Industrial-Techno-Gerät, wenn es angeht, ne? Weil es immer ganz laute Geräusche macht.
Erstes Problem, es ist wirklich eng. Im Gegensatz zu einem CT, was in der Regel eher eine Art Ring ist, wo du vorne und hinten Luft hast, ist das eine Röhre, eine enge Röhre. Ja. Und das ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl.
Für dich auch?
Ja.
Für mich überhaupt nicht, aber einer meiner Söhne, der möglicherweise diesen Podcast jetzt hört, der hat, sag mal so, keine schlimme, aber der hat Klaustrophobie und der hat es noch nie geschafft, in ein MRT zu gehen. Gott sei Dank ist er noch sehr jung, deswegen braucht er es noch nicht so viel.
Also ich habe keine Klaustrophobie, aber du liegst da drinnen und du hast eben, was weiß denn ich, 20 Zentimeter oberhalb deiner Nase beginnt dann das Gerät, unter dir, neben dir sowieso. Das ist schon eng und dann hast du eben einen Schalter, wenn du den drückst, dann holen die dich wieder raus. Du kannst dich also schon bemerkbar machen, wohlgemerkt. Aber das reine da liegen wird von vielen als unangenehm empfunden und von mir auch.
Du sitzt mit 300 Leuten in einer 4 Quadratmeter Sauna in Finnland. Du hast als Kind mit Sicherheit auch Höhlen gebaut und bist da reingekrochen. All das schockt dich nicht, aber die Röhre nun, also du bist ja noch jung, du würdest es ja schaffen, selbst wenn da alles zusammenbricht in dem Krankenhaus. Gut, das würde nicht würdevoll aussehen, aber irgendwie auf den Bauch zu robben und dann auch rauszurobben aus dem Ding. Es ist ja oben und unten offen.
Bin ich ganz sicher, ob ich das schaffen würde, ernsthaft.
Okay.
Das ist schon sehr eng und die Arme sind ja abgewinkelt und...
Ja, ich würde das schaffen.
Du würdest das schaffen. Du bist ja auch viel schlanker als ich. Das Gefühl, da drin zu liegen, ich kriege keine Panikattacke, wohlgemerkt. Aber es ist unangenehm. Und das Zweite ist eben dieses tackernde Geräusch, was bei einem 7-Tesla-Gerät so richtig laut ist. Und ich habe neulich für unseren Film, lag ich in so einem Gerät, also das war wirklich sehr laut.
Vielleicht sollten wir aber erstmal grundsätzlich sagen, Tesla ist erstmal eine Einheit für die Stärke des Magnetfeldes, benannt nach Nikola Tesla, nachdem auch das Automobil benannt wurde. Also das hat mit Elon Musk nichts zu tun
jetzt. Genau. Die Kernspins, wie ich sagen würde, die Magnetfeldstärke der Kernspins ist nicht nach dem Auto benannt, aber die beiden nach demselben. So.
Ja.
Und ja, das Zweite sind eben diese sehr lauten Tackergeräusche, die wirklich sehr laut sind. Dann kriegst du einen Kopfhörer auf und dann denkst du, wird schon nicht so schlimm werden. Bei mir saß der nicht richtig. Ja, und dann fängst du an zu hoffen, dass es gleich vorbei ist. Angenehm ist es nicht, aber entscheidend ist, was rauskommt, und das ist schon sehr beeindruckend.
Was mich immer wundert, ist, dass sie nicht sagen, welche Art Musik hören sie denn gerne oder einen Radiosender und dann an dem Kopfhörer irgendwas noch haben als Signal. Oder es gibt ja auch bestimmt demnächst zumindest, gibt es dann irgendwelche so tonunterdrückenden Kopfhörer, wie wir sie ja haben, wenn wir in der Bahn oder im Flugzeug unterwegs sind. Also ich denke, das wird man alles noch verbessern können.
Wenn ich da eingrätschen darf.
Na klar.
Ich glaube übrigens, dass das wirklich ein Zeichen dafür ist, dass man sich so richtig mit der Situation der Patienten da auch nicht unbedingt beschäftigt.
Oder einfach Geräte hat, die noch 15 Jahre alt sind, die abgeschrieben werden müssen, wo diese neuen Kopfhörer noch nicht dran sind. Aber was ich dir sagen wollte ist, und da darfst du gerne ein bisschen neidisch sein, also ich empfinde auch diese enge Röhre A, als einigermaßen gemütlich, man kriegt ja auch so eine kleine Decke rüber und so weiter und so fort. Dann ist es ja meistens so eine ganz schneeweiße Röhre, die irgendwie noch mit so einem Ringlicht erleuchtet ist. Und man schiebt da so rein und so. Und ich bin ja der totale Science-Fiction-Freak. Das heißt, ich stelle mir immer vor, ich liege jetzt in so einer Kapsel und reise irgendwie hin. Und die Geräusche sind dann auch die Geräusche des Raumschiffes um mich rum, was die Triebwerke in Stellung bringt und so weiter und so fort. Und dann finde ich das überhaupt gar nicht mehr schlimm, dann finde ich das sogar irgendwie geil und habe auch was, womit ich meinen Kopf beschäftigen kann.
Ich dagegen begeistere mich für Archäologie und stelle mir dann eigentlich eher immer eine Grabkammer vor. Und die Assoziationskette ist weniger futuristisch als bei dir.
Wir sollten mal vielleicht uns gegenseitig mit unseren Hobbys ein bisschen ernster nehmen.
Jo, das stimmt.
Jetzt ist aber das Besondere eben, also ich weiß nicht, ob du jetzt schon über die Magnetfeldstärke sprechen möchtest, aber es sind auf jeden Fall starke Magneten im Spiel. Das kann man sagen. Deswegen muss man den ganzen Schmuck, die Piercings und so weiter alle abnehmen.
Ja, und der Anlass für das Gespräch hier ist ja jetzt, dass du einen Artikel ausgegraben hast, in dem beschrieben wurde, dass ein Mann...
Der nicht ins MRT sollte, muss man sagen.
Genau. Dass ein Mann diesen Raum betrat mit einem Kernspin, was lief, und dass er durch die Halskette, die er trug, in diese Röhre gezogen wurde. Und man kann sich vorstellen, die Kraft muss natürlich immens sein. Also man kann sich im Grunde gar nicht vorstellen, aber die Kraft muss sehr, sehr, sehr groß gewesen sein. Und wenn du an der Halskette mit großer Kraft irgendwo hingezogen wirst, tut es auch deinem Hals nicht gut. Der Mann starb tatsächlich am nächsten Tag.
Im Prinzip ist das so, als hätte ihn jemand versucht zu erdrosseln. Das ist passiert, von der Kraft her.
Ja.
Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, warum läuft denn ein MRT, wenn da kein Patient drin ist? Wahrscheinlich zum Kalibrieren oder was?
Moment, das heißt ja gar nicht, dass kein Patient drin war, möglicherweise. Ach so. War der ein Patient drin.
Ah, okay, und das haben Sie nur nicht beschrieben, ja, was dann traumatisch mit den anderen Patienten passiert.
Ja, aber wenn das Kernspin läuft, also da fliegen auch Teile durch die Gegend. Also es gibt anekdotische Geschichten, dass da ein vergessener Rollstuhl durch den Raum fliegt. Es gibt eine anekdotische Geschichte, dass eine Sauerstoffflasche ins Kernspin hineingezogen wurde und dort tatsächlich ein Kind, was im Kernspin lag, erschlagen hat.
Furchtbar. Das dann allerdings, muss man sagen, alles Fehler von den Leuten, die den Raum nicht abgesichert haben. In dem anderen Fall ist es ein Mann, der wahrscheinlich einfach nur eine Tür aufgemacht hat und irgendjemand hat es nicht schnell genug gesehen, weil er mit seiner normalen Arbeit beschäftigt war.
Ist zumindest vorstellbar. Also jedenfalls in Betrieb, also laufende Kernspintomographen erschaffen ein irres Magnetfeld, was also 10.000, 100.000-fach stärker ist als das normale Erdmagnetfeld. Und du musst eben vorsichtig sein mit einem metallischen, das ist den Personen vor Ort natürlich klar. Wenn du außerhalb dieses Raumes bist, ist es kein Risiko, weil das entsprechend abgeschirmt ist.
Heißt es eigentlich, dass man, wenn man einen Schrittmacher hat oder so, nicht in den MRT kann?
Das ist eine Frage des einzelnen Schrittmachers und eine Frage des Kernspintomographen selber. Das ist ein Problem, diese medizinischen Implantate, die immer häufiger werden, Herzschrittmacher oder Cochlea-Implantate oder Gehörknöchelchenersatz oder Insulinpumpen oder Hüftgelenke oder was auch immer du im Körper implantiert haben kannst. Wenn es aus Titan ist, ist es ein geringeres Problem. Bei Metall geht es, glaube ich, gar nicht.
Na, Titan ist völlig unproblematisch, weil Titan ist ja absolut nicht magnetisch.
Ja, würde man denken. Aber ich hatte tatsächlich ein Problem. Ich habe so ein Gehörknöchelchen-Implantat.
Haben wir auch schon gesprochen in dieser Podcast-Reihe. Also genau. Für alle Leute, die jetzt neugierig sind, bitte nachhören. Ja.
Ich habe so ein ultrakleines Titanstäbchen im Ohr und dann sollte ich so eine Untersuchung bekommen. Und dann ging das nicht, weil der Anästhesist nicht wusste, ob das passt oder nicht passt. Also diese Dinge sind problematisch und je höher die Feldstärke ist, dieser Geräte, desto problematischer ist das. Insofern haben wir immer bessere Untersuchungstechniken.
Dann muss der Anästhesist oder Radiologe oder wer auch immer das war, einfach daran gezweifelt haben, ob wirklich alles an diesem Implantat aus Titan ist, weil Titan ist nun wirklich 100% nicht magnetisch.
Ich kann nur sagen, dass eben auch diese Titanimplantate auf Listen stehen und dann hast du einen Kernspin der und der Feldstärke. Und dann musst du nachgucken, ob dieses Implantat dort zugelassen ist sozusagen. Ja. Und das ist eben bei den normalen Geräten von 1,5 Tesla in der Regel möglich. Bei 3 Tesla wird es kritisch und bei 7 geht dann gar nichts mehr oder zumindest nur noch wenig. Also das ist das Problem.
Lass uns kurz darüber sprechen, warum man überhaupt diese MRTs, diese Kernspintomographen immer stärker macht, weil die Auflösung einfach besser ist. Ne? Man sieht größere Details. Ist das richtig?
Ja, das ist atemberaubend. Also zunächst mal, was machen die überhaupt? Kernspin, die entdecken Wasserstoffionen. Also Wasserstoffionen sind winzige Stabmagnete und die richten sich nach einem starken Magnetfeld aus. Ihr Spin ändert sich. Mhm. Und wenn du fragst, was ein Spin ist, das ist ein quantenmechanischer Eigendrehimpuls. Aber das kann ich nur deswegen so locker sagen, weil es hier steht. Und wenn du mich fragen würdest, was das dann genau ist, würde ich nicht weiterreden wollen. Aber jedenfalls macht das Magnetfeld etwas mit den Wasserstoffionen. Und wenn die dann in ihren Ursprungszustand zurückkippen, senden die ein Signal aus. Und dieses Signal kann man sehen. Und wenn man es ganz, ganz banal beschreiben würde, dann würde man sagen, das Wasser in deinem Körper leuchtet. Tut es natürlich nicht in dem Sinne, aber das Wasser ist sichtbar. Fett übrigens auch. Das leuchtet dann etwas anders, weil die Verteilung anders ist. Und das Tolle am Kernspinnen ist, ganz früher hatten wir Röntgenstrahlen, konventionelle Röntgenbilder. Dann hat man mit den Computertomographen angefangen, diese Röntgenstrahlen so einzusetzen, dass man ein dreidimensionales Bild vom Körper erstellen kann. Im Computer. Also wirklich Schnittbilder. Die kannst du dann im Geiste auf jeder Schnittebene angucken. Aber Computertomographen arbeiten mit Röntgenstrahlen und die stellen eigentlich harte Gewebe dar, also Knochen und so. Und bei Weichteilen war es immer ein bisschen problematisch. Und das ist die wunderbare Stärke des Kernspintomographen, weil der nämlich eben Flüssigkeiten, also Feuchtes darstellen kann. Vereinfacht gesagt. Und da kann ich jetzt eben ein Gehirn darstellen oder eine Leber oder was auch immer. Und da gibt es jetzt eben verschiedene Feldstärken dieser Geräte und dann ändert sich eben deren Auflösung.
Und theoretisch ist es ja wahrscheinlich so, bei 7 Tesla ist ja nicht Schluss. Also ich gehe mal davon aus, dass das immer noch weiter verbessert wird und wir immer noch feiner Sachen sehen können.
Ja, also erstmal ist es schon irre beeindruckend. Das Bild, was ich hatte, worüber wir auch gesprochen hatten, von meinem Gehirn ist ein 3-Tesla-Bild gewesen.
Für dein Gehirn reicht es aber auch.
Für mein Gehirn reicht das völlig. Ja, für mein Gehirn hat 0,5 auch gereicht. Aber 3-Tesla hat dann eben schon eine deutlich höhere Auflösung und dann haben die eine 3D-Rekonstruktion gemacht, sodass man eben keine Schnittbilder sieht, sondern auf die Oberfläche meines Gehirns gucken konnte. So, das sieht atemberaubend aus, das sieht beunruhigend aus, weil man eben irgendwie zarte Strukturen sieht, bei denen man denkt, oh Gott, wenn da was kaputt geht, dann ist dein Denken im Eimer. Und es ist auch desillusionierend. Durch diese Strukturen da ist mein Charakter drin. Das soll alles sein. Ja, irgendwie schon.
Kommt drauf an. Ich weiß, du bist ja immer noch Mitglied der katholischen Kirche. Also die hat eine andere Meinung zum Beispiel.
Das ist korrekt, aber du bist nicht Mitglied dieser Kirche und du hast eben genau diese Meinung. Genau, dass es dann jenseits deines Gehirns vielleicht nicht mehr viel gibt. Aber das Bild ist sehr, sehr eindrucksvoll. Und man kann jetzt eben noch einen Schritt höher gehen und es gibt eben 7 Tesla-Geräte, die sind vor allen Dingen in der Forschung in Benutzung. Die arbeiten angeblich im Submillimeterbereich. Also da kannst du Strukturen erkennen, die unter 0,2 Millimeter groß sein sollen. Das ist natürlich eine Auflösung, die ist atemberaubend. Also atemberaubend. Da kannst du dann kleinste Blutgefäße sehen oder kleinste Nervenstränge sehen. Und das lässt eigentlich keine Wünsche mehr offen. Aber das Magnetfeld ist eben extrem stark. Das führt interessanterweise manchmal dann auch zu Fehlwahrnehmungen, Lichtblitzen auf der Netzhaut und so. Also da passiert schon was. Aber das Irre ist der Aufwand. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt ein 7-Tesla-Gerät eben doppelt so aufwendig ist wie ein 3-Tesla-Gerät oder etwas mehr als doppelt so viel, sondern das ist exponentiell. Das ist irre. So ein Ding wiegt 20 bis 25 Tonnen. Das ist ja schon was. Dann brauchst du eine Isolierung aus Stahl. Die wiegt mehrere hundert Tonnen, wenn du Pech hast, als Abschirmung. Dann musst du dieses Gerät kühlen mit Helium. Das verbraucht unfassbare Energie. Der Stromverbrauch ist riesig. Dann ist das Ding, dieses ganze Konstrukt so schwer, das musst du mit dem Kran irgendwo hinbringen und das kannst du eigentlich nur in den Keller stellen, wenn die Statik des Gebäudes darauf nicht ausgerichtet ist. Sonst fängst du im zweiten Stock an und endest im Keller mit dem ganzen Gerät. Und das sind natürlich Riesenaufwände, die du betreiben musst für diese Auflösung.
Du kannst zum Beispiel so ein 7-Tesla-MRT inklusive Einhausung kannst du schon für 18 Millionen Euro erwerben. Also du brauchst natürlich leider auch den Raum dafür. Und das ist auch statisch nicht so ohne. Ich glaube, den könntest du nicht in einer normalen Mietwohnung mit einem normalen Boden betreiben. Aber für 18 Millionen, komm Magnus, das ist doch so faszinierend, was man damit alles sehen kann. Das hättest du auch schon in 800 Jahren wieder drin.
Also ehrlich gesagt, ich hätte so ein Gerät wahnsinnig gerne bei mir im Haus stehen. Ja. Mir würden unfassbar viele Dinge einfallen an Untersuchungen, die ich mit diesem Gerät machen würde.
Im Haus, da meinst du jetzt nicht in deinem privaten Haus, sondern da, wo deine neurologische Praxis ist.
Auch richtig? Gerne auch privat. Also
okay.
Nein, aber es ist natürlich unglaublich, was du da für Untersuchungen machen könntest.
Also übrigens, das, worüber ich gerade gesprochen habe, steht an der Uni Magdeburg und ist gebaut von Siemens, wenn ich das richtig sehe, und ist Europas stärkstes MRT. Also zumindest zu Zeiten des Artikels, den ich gefunden habe. 2 Jahre alt.
Wie viel Tesla?
7 Tesla.
Okay, die Entwicklung geht sicherlich in noch feinere, aber es gibt interessanterweise eine Gegenentwicklung, einen Gegentrend, der jetzt dahin führt, dass man eben auch wieder kleinere baut. Das habe ich übrigens auch von Siemens. Ich habe mich mal mit einem Mitarbeiter dort unterhalten. Der sprach eben von Geräten, die kleiner sind, und zwar auch kleiner als diese 1,5 Tesla, die im Grunde so der Standard sind, wenn man hier eine Aufnahme bekommt. Das sind dann Geräte, die haben dann vielleicht noch 0,5 Tesla oder sogar deutlich weniger. Das sind Ultra-Niederfeldgeräte, die haben dann vielleicht nur noch 0,1.
Okay, und die benutzt man dann anstelle von einem Ultraschall einfach für einen Arm oder wie ist das?
Nein, die benutzt du im Grunde wie andere Kernspintomographen. Ja. Also die könntest du ja theoretisch auch dann benutzen, wenn Patienten in dieses Kernspin nicht rein dürfen. Ich meine, es ist ja einerseits toll, dass wir immer mehr 3-Tesla-Geräte stehen haben, aber es ist nicht so toll, dass immer mehr Patienten da nicht mehr rein dürfen, wegen der Implantate, die sie haben. Dann hast du eine tolle Technik, aber bitteschön nicht für sie.
Ja.
Und diese kleineren Geräte haben natürlich mehrere Vorteile. Sie haben den Vorteil, dass der Energieaufwand sehr, sehr viel geringer ist, die Kosten sehr viel geringer sind. Du kannst mit dem Ding durch die Tür, also du musst nicht ein Krankenhaus oben aufreißen, um überhaupt da reinzukommen. Und Davon sprach zumindest der Techniker damals. Dann benutzen sie KI, um diese Bilder aufzubereiten. Nun ist es so, dass KI ja nichts Neues erfindet, sondern eben nur Strukturen besser erkennt oder wie immer man sie umschreiben mag.
Manchmal eben schon. Also das ist ja das Problem, was man manchmal mit KI hat.
Ja. Manchmal erfindet sie Schärfen und Auflösungen, die gar nicht drin waren.
Nicht da sind, genau.
Aber die Aussage war eben wirklich, dass man durch KI-Bearbeitung aus diesen Daten mehr rausholen kann. Das kann ich jetzt nur glauben, das kann ich nicht beurteilen.
Also das kann man mit Sicherheit, wenn KI auf eben Millionen spezielle Daten aus einem MRT oder so trainiert wurde. Also du könntest einer KI ja die gleiche Aufnahme mit 7 Tesla oder 3 Tesla machen. Ich denke noch an Millionen, weil ich gerade versuche rauszukriegen, wie günstig man so ein 1,5-Tesla-Gerät kaufen kann, damit du dann auch keine Ausrede mehr hast.
Ja.
Aber sozusagen, wenn man diese Aufnahmen macht mit 3 verschiedenen guten MRT-Geräten und man würde davon 1000 Aufnahmen haben und man füttert die dann an so eine KI, dann lernt die ganz gut, sozusagen die höhere Auflösung aus der niedrigen zu extrapolieren. Nicht fehlerfrei, aber sowas wird gemacht und das ist natürlich irre, ja.
Ja, aber wenn du den Begriff nicht fehlerfrei jetzt so leichtfüßig in den Raum wirfst, ich verstehe, dass man dann aus einer niederen Auflösung eine höhere sozusagen spekulieren kann, herbeispekulieren kann. Aber wir haben ja dann unter Umständen mal einen Fall von einem Patienten mit einem seltenen Krankheitsbild und das darf ja jetzt nicht durch den statistischen Mittelwert der hochaufgelösten Bilder zu einem Normalbild hochgerechnet werden? Oder ist das jetzt ein Gedankenfehler, den ich mache?
Also das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert, wie die Algorithmen trainiert werden. Ich spreche hier sozusagen, wie der Amerikaner sagen würde, I'm speaking out of my ass. Ja, also ich denke mir das wirklich nur aus. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn du die Algorithmen so trainierst, dass du im Zweifelsfall eher mal, und ich rede von vielleicht in einem von 10.000 Fällen, ein falsch positives Ergebnis hast, was du dann nochmal mit einem echten 7-Tesla-Gerät überprüfst oder wo du dann vielleicht noch andere Tests machst, dann ist das nicht so fatal, als wenn man etwas übersieht, was tatsächlich da ist. Wobei das ja auch passiert, abhängig vom Gerät, aber auch abhängig vom beurteilenden Radiologen. Also ich würde sagen, es kommt immer drauf an, über was für eine Fehlerquelle sprechen wir und wie viel Gutes kriegt man auch in den anderen Fällen. So würde ich es eher sagen.
Ja. Wobei ich vor Falsch-Positiven ja wenig Angst habe. Falsch-Positive heißt ja, wir sehen was in der Auswertung.
Was nicht da ist, genau.
Wir sehen was in Wirklichkeit gar nicht da ist und das können wir kontrollieren. Falsch-Negativ wäre natürlich unangenehmer, weil wir sehen nichts, obwohl es da ist.
Das ist ja das Schlimme. Also bei der KI, die will ja immer irgendwas tun, um dich zufriedenzustellen. Und wenn du der von Anfang an beibringst, dass du absolut unglücklich mit ihr bist und sie hasst und sie wirklich eine schlechte KI ist, wie so ein Hund, wenn sie irgendwie etwas falsch Negatives hat, dann wird sie das nicht machen. Wenn du das zu doll machst, wird dann jeder krank sein. Aber das können die Leute, die die KI trainieren, schon beeinflussen auch.
Genau, und diese Geräte hätten natürlich 2 Vorteile, wenn das dann so wäre, dass man eben, weiß ich nicht, 0,1 Tesla benutzt oder 0,5. Dann hätten sie den Vorteil, dass du sie weiter einfach verfügbarer hast, aufgrund der geringeren Kosten. Und dass du eben bei kleineren Dingen eben schon ein Kernspiel machen kannst, was im Moment einfach nicht geht, wegen der Kosten und wegen der Anzahl der Geräte und wegen des Personals und so. Und das Zweite wäre, dass man sie einfach in Entwicklungsländer exportieren könnte, in großer Zahl, denen dann eine Technik zur Verfügung steht, die es im Moment eben dann nur in der Hauptstadt gibt. Also das wäre schon auch eine extreme soziale Leistung, wenn man diese einfacheren Geräte mit billiger KI hochpimpt. Also das klingt jetzt abfällig. Eigentlich soll es das gar nicht sein, sondern wenn man die sozusagen dadurch zu einer neuen Qualitätsklasse führt und dadurch eben einfach einfachere Geräte verfügbar macht. Hier, dort, überall.
Das Optimieren gerade optischer Darstellung von möglichst kleinen oder günstigen Sensoren passiert ja seit vielen Jahren auch in unseren Handys. Also rein von dem, was da an Sensoren und Optiken drin ist, wären die Bilder niemals so gut. Schon gar nicht im Dunkeln. Also das kann Licht und Film einfach nicht.
Ja.
Und das sind beeindruckende Ergebnisse. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja auch lange Zeit mit unzureichender radiologischer und so Diagnostik gearbeitet. Also auch Röntgen zeigen nicht immer alles präzise. Ultraschall schon gar nicht. Ja, und dann müssen ja auch Leute erstmal lernen, das zu interpretieren. Also Fehler gibt es ja immer. Natürlich haben wir ein größeres Problem mit Fehlern, die die Maschine macht, weil Irren ist für uns eben menschlich und nicht maschinell. Ja, aber ich glaube, wir leben schon eigentlich in einem goldenen Zeitalter. Natürlich ist es trotzdem, wäre es schön, wenn wir irgendwann sagen, weder die Maschinen noch die Menschen machen noch irgendwelche Fehler.
Ja, und jetzt kommt ja noch ein Aspekt hinzu. Ich meine, die KI kann die Bilder bearbeiten und verbessern, wenn das so funktioniert. Aber sie kann die am Ende ja auch auswerten. Und sie kann sie ja möglicherweise genauso gut auswerten wie der Radiologe.
Naja, das ist ganz interessant, weil bei bildgebenden Verfahren sind ja nicht nur Radiologen im Spiel, sondern zum Beispiel auch Pathologen. Und das war schon eben vor, ich glaube, 5 oder 6 Jahren habe ich so eine Veranstaltung moderiert, wo es darum ging, wie KI sozusagen aus Bildern Diagnosen ableiten kann. Und es war so, dass damals schon die KI so gut war wie ein durchschnittlicher Pathologe. Mhm. Aber der Spitzenpathologe war immer noch deutlich besser. Der einzige Unterschied war, die KI, die so gut war wie ein durchschnittlicher Pathologe, war ungefähr 100 Mal schneller als ein durchschnittlicher Pathologe. Und das ist natürlich auch das Ding, die ganz einfachen Fälle durchzusortieren, damit dann die Pathologen sich mit den komplizierten Fällen beschäftigen.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, wir gründen eine große Stiftung und wir statten Krankenhäuser in Entwicklungsländern, in der Provinz der Entwicklungsländer, mit einem Gesamtpaket aus einem einfachen Kernspin. Was du unter Umständen sogar, habe ich gelesen, mit Batterien betreiben kannst.
Wie bitte?
Ja, ich stelle mir jetzt keine Autobatterie vor, sondern schon was Größeres. Ja. Aber stell dir vor, du wärst sogar von einem Stromnetz unabhängig, weil du die Batterien durch, ich weiß nicht was.
Du hättest quasi dann auch so ein Ding auf einem LKW oder in einem Rettungswagen und könntest dann irgendwo hinfahren. Das müsste ja die Idee sein. Wahrscheinlich sind es ja irre Batterien, die da gebraucht
werden. Davon gehe ich aus.
Ja.
Aber jetzt stell dir vor, man würde dann eben ambulant durch einen solchen LKW oder man würde Provinzkrankenhäuser mit diesen, wenn die Geräte wirklich günstig sind, versorgen. Und wenn die robust wären und günstig und vom Stromverbrauch her überschaubar und sie würden tatsächlich dann die Auswertung automatisieren. Mhm. Das wäre natürlich eine fantastische Idee. Also Krankenhäuser in Entwicklungsländern sind hochentwickelte Gebilde. Also nicht das, was man aus Hollywood-Filmen kennt oder so. Ich habe in Kenia in einem gearbeitet, in Nangina, vor langer Zeit, muss ich zugeben. Und ja, meine OP, die arbeiten steril und so weiter. Aber solche Dinge werden da noch lange, lange nicht hinkommen. Und das wäre natürlich eine wunderbare Sache, wenn man durch dieses Downsizing, durch das einfacher machen, billiger machen, robuster machen, dann eben in Kombination mit KI und Bildbearbeitung und Bildauswertung, wenn man diese Technik dort verfügbar machen würde. Das wäre ein Traum. Mhm. Und vielleicht sogar ein denkbarer Traum. Man müsste gucken, wie viel diese Dinger noch kosten.
Also ich kann dir sagen, es gibt ja auch offene MRT, die dann, wie ich gesehen habe, vor allem für Brustdiagnostik oder so drin sind. Aber es gibt tatsächlich in Europa, muss man sagen, in Deutschland habe ich im Moment noch keine gefunden. Die deutschen Anbieter sind alle so kryptisch. Ja, fragen Sie den Preis. Also es kommt mir alles so vor wie so Gebrauchtwagenhändler, die wissen wollen, was für ein Budget hast du erstmal.
Das gilt für alle Sachen in der Medizin. Ich kriege keinen Preis für ein EEG-Gerät oder so. Ich muss dann Kontakt zur Firma aufnehmen und dann kommt ein Vertreter und dann ist der Preisvergleich schon völlig im Eimer.
Also ich habe mehrere Seiten gefunden, wo man entweder in den USA oder auch weltweit aber solche Geräte einsehen kann. Und das ist eben so, die tatsächlich geschlossenen Geräte ist ein bisschen schwieriger rauszukriegen. In den USA übrigens kriegst du die in einem sehr guten Zustand für gerade mal etwas über 100.000 Euro, so ein 1,5 Tesla Gerät. Der Einbau kostet dann allerdings auch nochmal 50.000 Euro ungefähr.
Ja.
Das ist aber USA, also die Zölle willst du nicht bezahlen sozusagen. Und in Europa ist es aber so, dass du offene kleine Geräte teilweise schon kriegst, gebraucht für 40.000 Euro. Und die gebrauchten 1,5 Tesla Geräte, sag ich mal, die liegen dann so bei dem, was ich sehen kann, so um die 200.000 Euro aufwärts. Was ja für mehrere Arztpraxen gemeinsam zum Beispiel absolut machbar ist, würde ich jetzt mal sagen. Also ich weiß, auch die Gebührenordnung für Ärzte ist nicht ganz so, wie ihr euch das vorstellt. Ne? Aber ich glaube, das wäre dann ja auch im Einsatz.
Ja, und jetzt stell dir diese Geräte vor, in einer Standardversion, wo du eben keinen Vertreter kommen lässt, sondern wo du eben wirklich viele davon gleichzeitig kaufst, zu entsprechenden Preisen, die dann eben nicht 1,5 Tesla haben, sondern eben 0,5. Ich habe keine Ahnung, wie die Kosten sein könnten, aber das wäre toll.
Ich stelle mir ja im Moment eher vor, dass man die ganzen alten Geräte auch weiter benutzen kann, weil du brauchst ja für die Bilder nur eine KI im Netz, wo du dein Bild hochlädst, die dann wiederum aus diesem mit dem gebraucht MRT gemachten Bild ein besseres Bild hochrechnet.
Ja.
Das müsste ja auch gehen. Also solange die alten Geräte funktionieren und die scheinen nicht ewig zu funktionieren, manche werden hier nämlich auch verkauft als Ersatzteillieferant. Aber das ist natürlich das Schöne. Also das ist das Gute, dass die Software, wenn die Hersteller bereit sind, sie entweder einzeln zu liefern oder das könnte ja auch ein ganz anderes Unternehmen sein. Es könnte ja auch sein, dass ein modernes Softwareunternehmen, wo Ärzte und Programmierer sich zusammentun, nichts anderes macht, als die Bilder der alten Geräte aufarbeiten. Da sehe ich auch viel Bewegung im Markt noch als Möglichkeit für die Zukunft.
Das stimmt. Und nochmal eine Aussage mit vielen Ausrufungszeichen. Die Kernspintomographie oder MRT, wie du zu sagen pflegst, arbeitet strahlungsfrei. Im Gegensatz zum Computertomographen, der mit Röntgenstrahlen arbeitet, geht es hier nur um ein Magnetfeld und das ist wirklich ungefährlich. Nicht, was Metalle angeht und solche Dinge, wie erwähnt am Anfang, aber Es sind keine Strahlen unterwegs.
Also wir haben jetzt, glaube ich, schon über die vielen Vorteile der MRTs gesprochen. Das heißt, verbieten werden wir sie nicht, auch wenn ab und zu Leute zu Schaden kommen. Diese Türen, sind die in der Regel von den Behandlungsräumen abgeschlossen? Oder hat das jemand vergessen? Oder müssen die auf sein, damit die Leute, falls sie aus ihrem MRT krabbeln, fliehen können oder so? Weißt du da was drüber?
In den Räumen, die ich kenne, geht der Zugang in den Untersuchungsraum eigentlich durch den Raum der Monitore, wo dann eben Mitarbeiter sitzen. Also eigentlich kannst du nach meinem Ermessen da so einfach gar nicht reinlaufen.
Okay.
Ich meine, dass wir diese Geschichte jetzt, dass sie uns aufgefallen ist, zeigt ja, dass es eben in der Regel nicht passiert, wohlgemerkt.
In dem super spektakulären Zeitungsartikel waren insgesamt 4 schlimme Fälle von MRT-Unfällen, ja, von 100.000 Untersuchungen, muss man ja auch mal sagen. Ja.
Genau, und die Fälle sind zum Teil ja schon älter. Dieser Fall ist wirklich erst 2 Wochen alt, aber die allermeisten anderen Fälle sind ja schon viele Jahre alt. Also es passiert selten etwas. Aber man muss sich eben einfach dann doch bewusst sein, also ein Rollstuhl, der durch die Gegend fliegt, zeigt, dass da wirklich Kräfte unterwegs sind, die man nicht so einfach handeln kann.
Ich habe übrigens für dich zum Abschluss der Folge noch gefunden und vielleicht magst du ja noch eine Kickstarter-Kampagne, um Geld zu sammeln, aufsetzen. Also es gibt ein immerhin Markengerät von Siemens, aber aus dem Jahre 2006 in einem sehr guten Zustand in Österreich für nur 100.000 Euro. Magnus, das ist doch...
Entschuldigung, ich möchte ja 10.000 Geräte für einen niedrigen Preis für Kenia und Umgebung. Das wäre mein Traum.
Okay, verstehe, ja.
Also das ist ja das, was die Bill und Melinda Gates Stiftung so wirklich brillant macht. Sie machen soziale Dinge und sie handeln das wirtschaftlich. Nicht, wenn du etwas Gutes tust, spielt Geld keine Rolle, sondern wenn du etwas Gutes tust, spielt Geld ja natürlich ganz besonders eine Rolle. Nicht, weil du Geld verdienen willst, sondern weil du das Geld, was du hast, sinnvoll einsetzen willst mit dem größtmöglichen Effekt. Und die würden das ja genauso machen. Die würden sehr gute Preise heraushandeln. Die würden ein flächendeckendes Service-System aufziehen, damit die Dinge auch laufen. Und sie würden es soweit automatisieren, wie es irgendwie geht, damit man nicht wochenlang auf einen Radiologen warten muss, der dann die Bilder auswertet. Oder Radiologen, die sie irgendwo auf der Welt auswerten. Du musst ja nicht beim Patienten sein, um ein radiologisches Bild auszuwerten. Und naja, solche Dinge kann man ja erträumen.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.